Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stoch.
In Berlin-Kreuzberg groß geworden, Brennpunktbezirk und bin durch meinen Bruder eigentlich zum Basketball gekommen. Da gucken mich immer alle mit ganz großen Augen an, aber deine Teams haben doch Selbstvertrauen. Wie machst du das? Ja. Dann habe ich gefragt, was ist denn die Voraussetzung von Selbstvertrauen? Kennst du sie? Ja.
Also ich selber habe ja 4 Kinder und ich habe mir das mit meiner Frau so, ich sage es mal, zurechtgelegt, dass wir gesagt haben, wenn unsere Kinder eine gewisse Sicherheit haben, also wenn sie sich sicher fühlen, wenn sie einen stabilen Grund unter sich spüren, dann fällt es denen auch leichter, neue Dinge anzunehmen. Willkommen zu Soundcheck Politik, meinem Podcast. Und ihr wisst es, ich begrüße euch alle 2 Wochen zu großen und kleinen politischen Fragen, aber natürlich auch mit interessanten Gästen. Und natürlich geht es bei uns in Soundcheck Politik auch immer um Musik. Und ich spreche in diesem Podcast natürlich mit wechselnden Gästen über verschiedene, auch aktuelle politische Herausforderungen. Aber heute habe ich mir einen ganz speziellen Gast eingeladen in den Podcast. Ich begrüße Brian Wenzel. Brian ist Co-Trainer der VfL Kirchheim Knights aus der 2. Basketball-Bundesliga, war selbst Basketballspieler, arbeitet unglaublich gern, glaube ich, auch mit Kindern und Jugendlichen. Und deswegen freut es mich sehr, lieber Brian, dass du heute bei mir bist. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hey Andi, vielen Dank, dass ich da sein kann.
Ja, und ich sage euch kurz, wie wir drauf kamen, zusammen einen Podcast zu machen. Einmal hat Brian selbst einen Podcast, das ist gleich die Werbung, der Werbeblock. Zum anderen habe ich die Ehre gehabt, in meiner Reihe Sport mit Stoch bei den Kirchheim Knights zu einem Training vorbeizuschauen. Und ich muss sagen, also jetzt bin ich ja doch auch schon jenseits der 50, war schon eine Herausforderung, mit Profis zusammen zu trainieren, hat aber riesig Spaß gemacht. Und als ich dort ankam und in die Kabine geführt wurde, war Brian da, hat gleich Hallo gesagt und es war, ich glaube, wir haben keine 2 Minuten gebraucht, um nicht nur über Basketball, sondern auch über Kinder, Jugendliche und was Sport eigentlich für junge Menschen bedeutet, zu sprechen. Und da kam die Idee, dass es doch toll wäre, mal dich in den Podcast einzuladen, weil hier soll es nicht nur um die abstrakte, große Politik gehen, sondern um ganz konkret Greifbares. Und deswegen, lieber Brian, erzähl doch vielleicht mal ein bisschen was über dich selbst, wie du selbst zum Sport gefunden hast, wie du selbst auch zum Basketball gefunden hast und was so die Motivation war für dich damals als Kind, als Jugendlicher, dich mit Sport so intensiv zu beschäftigen, wie du es getan hast.
Ja, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Ich bin gebürtig aus Berlin, in Berlin-Kreuzberg groß geworden, Brennpunktbezirk und bin durch meinen Bruder eigentlich zum Basketball gekommen. Ich bin mit ihm in die Halle, wir haben ein bisschen geschaut. Und ich habe damals zugeschaut und habe dann gemerkt, oh, das ist schon ein Sport, der mich irgendwie auch anmacht und dementsprechend habe ich gesagt, komm, ich probiere es selbst mal aus. Hab dann mit ihm immer wieder ein paar Körbe draußen auf dem Streetballplatz geworfen und hab dann gemerkt, okay, das ist total meins. Mhm. Hab dann einen Verein gesucht mit meinen Eltern zusammen und hab dann eigentlich direkt angefangen, Basketball zu spielen. Und ich sag, der Basketball hat mich auch persönlich immer so ein bisschen von der Straße ferngehalten, als Kreuzberger Jung. Mit Migrationshintergrund merkt man dann auch natürlich recht schnell, dass man doch irgendwo schnell in kriminelle Machenschaften reinrutscht. Mhm. Und dementsprechend war der Sport einfach unfassbar gut. Ich habe schnell natürlich auch Erfolge feiern können. Das fand ich dann total spannend, wenn ich heute rückblickend schaue. Ich war nie so der beste Schüler, weil ich irgendwie nie wirklich die Zeit hatte, die Geduld, mir vielleicht auch das Handwerk nicht wirklich irgendwie zu Hause mitgegeben wurde, um ein guter Schüler zu sein. Und habe aber mich irgendwie durch den Sport immer wieder zeigen können. Und das war dann
der hat dir Struktur gegeben, ein bisschen wahrscheinlich Orientierung, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen Selbstbewusstsein, denke ich, oder?
Total, also unfassbar viel. Ich würde jetzt gar nicht mehr heute sagen Selbstbewusstsein, sondern mir hat es sehr viel Sicherheit gegeben. Okay. Wir hatten da sehr, sehr strenge Trainer, die dann gesagt haben, okay, sobald ihr irgendwie in kriminelle Machenschaften kommt, wenn ihr anfangt zu rauchen oder zu trinken, seid ihr raus. Ja. Und das war irgendwie immer meine große Angst, ich will das nicht, deswegen habe ich nie geraucht, nie getrunken dann und habe dann alles dem Basketball gefühlt untergeordnet. Ja. Ich weiß noch, mein erstes Jahr war katastrophal. Ja. Ein ganz kleiner Verein, neu gegründet. Uns haben die Spieler gefehlt. Wir haben dann in 2 verschiedenen Jahrgängen mitspielen müssen, die dann alle älter waren. Ja. Da wurde noch gar nicht so wirklich Rücksicht genommen. Aber nach dem 2. Jahr lief das auf einmal alles besser. Wir haben uns eingegroovt und dementsprechend kamen die Erfolge und dann recht schnell, ich glaube mit 12 kamen dann die ersten Leute und gesagt haben, ja, der wird Profi.
Okay.
Und irgendwie hat man dann automatisch
die. Und dann hat man schon ein Ziel und hat auch ein Ziel, auf das man hinarbeiten will.
Total.
Weil du von Berlin sprichst und ich habe das selbst damals in meiner Zeit als Kultusminister und ich war ja auch für Sport zuständig mitgekriegt, Berlin hat ja relativ früh sowas wie eine Grundschulliga eingeführt auch. Also sie haben Schulen sozusagen ganz bewusst auch in das Basketball mit reingenommen, weil sie gesagt haben, hey, der Sport ist gerade in dieser Zeit für die Kinder vielleicht auch was ganz Prägendes, wie du sagst, sie von der Straße fernzuhalten, aber vielleicht auch was für Fitness zu tun, was für soziale Interaktion zu tun, wie gehe ich mit anderen um. Hat das damals auch schon bei dir eine Rolle gespielt, auch Sport an der Schule oder damals diese Basketball-Grundschulliga?
Zu meiner Zeit gab es das noch gar nicht. Also das war, Basketball war noch eine Randsportart. Ja. Ich war da, glaube ich, wir hatten eine Grundschule von 1500 Schülern.
Okay.
1200 waren davon nicht deutsch.
Aha.
Und keiner hat Basketball gespielt.
Okay, ich war also ein Exot.
Ja, ich war der Einzige.
Unter den Exoten nochmal ein Exot.
Nochmal ein Exot. Und habe dann auf dem Freiplatz in den Pausen auf den Korb geworfen, war dann der Einzige eigentlich dabei.
Ja.
Und irgendwann kamen noch die anderen Kinder dazu und haben dann mitgespielt. Okay. Und dann habe ich gegen 10, 15 Kinder alleine gespielt gegen die. Und so kam es dann irgendwie, dass ich da mit Basketball in Berührung auf mehr gekommen bin in der Schule. Aber sonst, die Grundschulliga, von der du sprichst, das hat, glaube ich, 2008, 2009 so angefangen.
Ich glaube, da war Henning Harnisch auch beteiligt. Da gab es so ein paar so, ich sag mal, Heroes, auch in der Berliner Basketballszene, die dann gesagt haben, hey, wir müssen das auch gerade für Kinder und Jugendliche möglichst attraktiv
machen. Auf jeden Fall, da bin ich gerade zu Alba Berlin gewechselt und habe da noch NBBL gespielt und durfte da mit den Profis schon mittrainieren, habe da auch meine erste Lizenz bekommen und gleichzeitig habe ich noch ein Praktikum da gemacht.
Okay.
Und das waren so die Anfangszeiten mit der Grundschulliga, mit den Schul-AGs, dass wir auch als Spieler in die AGs gehen und dort Training machen. Und ich glaube, wir haben mit 10 Schulen damals angefangen.
Ja.
Ich glaube, mittlerweile sind es über 100 Schulen.
Ja.
Und Alba macht das unfassbar gut. Auch natürlich in der Corona-Zeit haben sie total tolle Videos kreiert, um die Kinder weiter beim Sport dran zu halten, auch wenn sie zu Hause sind. Ja. Die Eltern inspiriert, neue Sachen auszuprobieren, haben dann die Alba-Thek oder Alba-Mediathek, irgendwie so hieß sie, gegründet. Und dann können alle mal draufschauen durch Schulen. Eltern.
Also die Schwelle niedrig machen, damit möglichst viele Kinder erreicht werden. Ich kann da auch Sachen aus meiner eigenen Biografie erzählen. Bei uns gab es eben kein Basketball am Ort. Ja. Das war so eine Kleinstadt in Baden-Württemberg, Giengen an der Brenz. Da gab es Fußball, da ist man zum Kicken gegangen. Ich habe Tennis gespielt, ich habe Handball gespielt. So war alles da, aber Basketball gab es nicht. Und dann kam bei uns, das war eben auch mehr oder weniger ein Zufall, ein Lehrer, der kam von einer anderen Schule, ist an unser Gymnasium gewechselt und hat eine Basketball-AG aufgemacht. Da war ich, glaube in der 8. Klasse, also so 13, 14.
Ja.
Und das war immer Freitagmittags. Und der hat quasi dann Training gegeben und die Halle war jede Woche voller. Da waren dann am Anfang 10 Kinder, dann waren es 20, am Schluss waren es über 50 Kinder, die Basketball gespielt haben. Und auf dem Weg bin ich da so reingestolpert und Basketball hat mich mein ganzes Leben verfolgt. Ich habe dann mit dem Lehrer zusammen, als ich aus der Schule draußen war, Abi gemacht habe, mit 19, habe ich mit dem zusammen eine Abteilung gegründet. Also im örtlichen Sportverein dann Basketball aufgemacht. Habe meinen Trainerschein gemacht. D-Lizenz damals während dem Studium. Und wie gesagt, manchmal ist es ja wirklich Zufall, dass man an den Sport rankommt. Ja? Was ist dein Talent? Wo fühlst du dich wohl? Was macht dir Spaß? Und ich finde, und das ist ja das, worüber wir auch schon gesprochen haben, wie schaffen wir es, Kinder, die vielleicht nie selbst den Weg in einen Sportverein finden würden, wie schaffen wir es, denen Bewegung als was Schönes deutlich zu machen? Weil im Sport ja dann nicht nur die Fitness und die Gesundheit, sondern auch dieses Thema, mit anderen was zusammen zu machen. Und da bin ich immer auf der Suche, neugierig nach Leuten. Du hast gerade beschrieben, ihr seid in Schulen gegangen. Du brauchst auch Vorbilder in der Zeit. Und ich glaube, das ist etwas, was wir gerade auch in unserem Bildungssystem, wir haben halt oft noch die Halbtagsschule, aber wenn wir jetzt mehr Ganztagsschulen haben, sehe ich da zeitliche Spielräume, wo man mit Profis, und ich meine jetzt nicht Profis, die Millionen damit verdienen, sondern mit Leuten, die das einfach können und die für ihren Sport auch begeistern können, die zu sowas zu bringen, damit zu arbeiten in diesem Bildungssystem, in der Schule. Die müssen nicht unbedingt Lehrer sein, aber die müssen ja erstens Begeisterung mitbringen und natürlich eine gewisse Qualifikation. Nimmst du das auch wahr, dass es bei uns da Bildungseinrichtungen gibt, die da Interesse hätten? Weil ich glaube, wir sind in Baden-Württemberg da noch ziemlich am Anfang des Weges.
Auf jeden Fall. Ich glaube, einfach der Punkt, von dem du sprichst, wir brauchen mehr Menschen, die inspirieren. Also es muss aber in ihnen drinstecken.
Ja.
Und wenn nichts in mir ist, kann ich auch nichts rausbringen. Und ich glaube, dafür brauchen wir einfach mehr, die sagen, hey, ich brenne für den Sport. Und ich glaube, für die müssen wir aber auch mehr Möglichkeiten schaffen, zu sagen, okay, hey, hier kannst du über diese Plattform an Schulen rantreten. Hier kannst du dein Projekt anbieten.
Ja.
Stell dich doch einfach mal vor. Ich habe das Glück gehabt, dadurch, dass ich Profisportler war, dann Trainer geworden bin und dann auch in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentwicklung reingerutscht bin, dass ich natürlich, über mich gab es Zeitungsartikel, über mich gab es verschiedenste Geschichten schon im Internet, die man finden konnte. Ja. Und es hat mir den Weg einfach gemacht. Zum Beispiel das Lernen mit Rückenwind. So bin ich dann eigentlich in die Schule gekommen. Ich habe davor noch nie was gehört davon. Und wir sind als Familie in das Haus gezogen von unserer Vermieterin. Und sie war Rektorin an einer Schule. Und sie hat dann gesagt, hey, hör zu.
Ihr bekommt aber das eigentlich Haus. Auch ein Zufall.
Auch nur Zufall. Sagst, ja? Ihr bekommt das Haus. Aber ich würde mich freuen, wenn du bei mir in der Schule ein bisschen Bewusstseinsunterricht machst. Mit meinen Schülern, mit den Lehrern mal so einen pädagogischen Tag machst. Könntest du dir das vorstellen? Und da ich sowas schon ein paar Mal gemacht habe, jetzt noch zu dem Zeitpunkt noch keine pädagogischen Tage, aber schon mal ein bisschen Unterricht gemacht habe in den Schulen, bin ich da reingerutscht und habe dann gemerkt, okay, eigentlich ist es doch schon sehr gefragt. Und ich finde es total schade, dass wir jetzt Lernen mit Rückenwind zum Beispiel nicht mehr haben. Weil es auch vielen Schulen die Option wegnimmt, genau mit solchen Menschen wie mir zu arbeiten.
Ich glaube, Schulen brauchen natürlich die Mittel, aber sie brauchen auch Freiräume, um sowas machen zu können. Ja,
und total.
Du merkst manchmal auch, wir haben in der Umkleidekabine, ich glaube, wir haben uns gerade 10 Minuten gekannt, dann haben wir darüber geredet, dass du gesagt hast, du wolltest auch mal in die Kita gehen und dann war das Problem, dass die im Prinzip gesagt haben, ja, tolle Idee, aber dann gibt's eben die Vorschrift und die Regulatorik und dann darf nichts passieren und irgendwie hat's dann doch nicht funktioniert. Also man hat irgendwie Angst, doch was, ich sage es mal, vielleicht Neues auszuprobieren. Du hast ja, wir reden ja nicht nur von Sport, du hast ja gerade von dem Thema Bewusstsein gesprochen. Ich fände es immer gut, erinnert euch an eure eigene Schulzeit, so geht's mir auch immer. Wenn wir im Klassenzimmer saßen und den normalen Unterricht hatten, das hast du irgendwann wieder schnell vergessen. Aber wenn Leute da waren, die spannend waren, oder wenn du auch mal rausgegangen bist aus der Schule, dann ist doch mit dir was passiert, dann ist doch in deinem Kopf ein neuer Impuls gesetzt worden. Und da wollte ich dich auch mal fragen, was waren deine Erfahrungen? Also mit der Rektorin hat's geklappt, weil ihr kanntet euch. Aber wie gesagt, mit dem einen Kindergarten, wo du dann mal überlegt hast, da was zu machen, da hat's ja dann offensichtlich nicht funktioniert. Was war da der Grund?
Also zum Anfang hat es nicht funktioniert, jetzt klappt es auch zum Glück. Es gab viele Gründe. Zum Anfang erstmal, wie machen wir das? Ich bin zum Beispiel, ich bin der Trainer, auch im Jugendsport gewesen jetzt sehr lang, habe auch mal in einem halben Drittel 60 Kinder betreut. Und dann wird mir gesagt, naja, du könntest jetzt nicht die Kinder, jetzt 10 Kinder zum Beispiel alleine betreuen. Und dann denke ich mir so, wie, ich bin doch Trainer, dass ich krieg's doch in der Halle auch hin. Dann heißt sie, ja, aber du schaffst es alleine nicht, die Aufsichtspflicht darf dort einfach nicht missachtet werden. Ich mir, okay, dann stelle ich oder kreiere was für die Kids in der Halle. Weil wir haben eine Turnhalle direkt neben dem Kindergarten. Und dann heißt es, ja, du darfst aber die, ich sage jetzt mal, Luftlinie 50 Meter mit den Kindern nicht vom Kindergarten in die Halle gehen. Dafür bräuchten wir wieder eine weitere Aufsichtsperson. Und dann bringt es uns leider nichts. Und dann denke ich mir, wegen solchen Sachen scheitert es dann. Oder mein Stiefsohn ist zum Beispiel dort im Kindergarten. Dann hieß es halt, ja, weil dein Stiefsohn im Kindergarten ist, darfst du ihn nicht trainieren. Und mit den Kindern zum Beispiel frühkindliche kognitive, koordinative Übungen.
Was im Verein ja überhaupt kein Problem wäre oder ist. Das sind ja oft Babas und Mamas die Trainer, weil ihre Kinder da auch sind.
Und mein Gedanke ist ja auch, ich bin ja Trainer, ich kann jederzeit irgendwie in die Halle kommen. Also wenn ich ihn wirklich fördern möchte.
Du gibst ja auch keine Noten. Also das wäre jetzt vielleicht noch ein Problem, wenn du Noten erteilen würdest. Aber du machst ja, du bist ja nicht die Rolle des Lehrers in dem Moment.
Und dann denke ich mir so, Leute, wo ist das Problem? Und ich finde, da müssen wir auf jeden Fall irgendwie schauen, dass wir das einfacher kreieren können. Weil der Kindergarten hat unfassbar viele Teilschließungen. Eltern, die beim Elternabend natürlich waren, die gesagt haben, hey, wir haben Angst um unseren Job. Wir können nicht jede Woche ein-, zweimal fehlen. Unser Arbeitgeber macht das auch nicht mehr lange mit. Und ich bin ein lösungsorientierter Mensch, der sagt mir, hey, wir müssen dort irgendwie was machen. Okay, ich habe mich selbstständig gemacht. Ich kann in dem Bereich was machen. Ich bin super mit Kindern. Die Kinder lieben mich auch so. Let's go for it.
Also ich glaube auch, dieses Bildungssystem bei uns, das muss, ich sage es einfach mal, die Türen aufmachen und risikobereiter auch sein. Und das hat letztlich mit der Frage des Vertrauens zu tun. Vertraue ich den Leuten an der Schule, dass sie es schon gut hinkriegen? Es gibt immer Angst, Haftungsthemen, dass was passiert und was ist dann, wenn was passiert? Aber ich glaube, wenn man immer nur wie das Kaninchen auf die Schlange starrt, dann passiert irgendwann nichts mehr. Und deswegen muss man, glaube ich, auch ein bisschen risikobereiter sein. Das berühmte Wort von der Eigenverantwortung. Und ich glaube, wir müssen auch die Rahmen so spannen, dass sich Leute das dann trauen und ihre Türen aufmachen. Und ich glaube, eine Ganztagsschule, wir haben gar nicht die Lehrer, um die Ganztagsschule komplett mit Lehrern auszustatten. Das gehört halt zur Wahrheit dazu. Und wenn wir jetzt Experten kriegen würden, die können aus dem Sport kommen, die können aus dem kulturellen Bereich kommen, aus der Musik und die mit den Kindern gute Sachen machen, die Kinder auch weiterbringen. Ja, wo ist denn das Problem? Also ich glaube, wir müssen den Rahmen so definieren, dass sowas möglich wird.
Auf jeden Fall, weil ich merke es ja selbst, wenn ich in den Schulen drin bin, die Schüler sagen, ich habe Bock auf Deutsch. Passiert da eher selten. Aber die haben Lust darauf, weil ich zum Beispiel Wörter ganz anders erkläre und aus meinen Geschichten zusammenbringe, wo sie sagen, oh krass, so habe ich es ja noch gar nicht gesehen. Lehrer, die zum Beispiel die pädagogischen Tage miterleben, die sagen, genau den Input brauchen wir, weil wir lernen bei dir, wie wir Menschen führen. aber nicht wie wir eigentlich andere führen, ja, sondern wie wir uns selbst führen.
Okay.
Und das ist dann total spannend, weil in der Schule lernen wir eigentlich nichts übers Leben. Wie gehen wir damit um, mit Niederlagen, mit Schicksalsschlägen, was sind Krisen, wie gehen wir auch im Erfolg mit Sachen um? Ja. Ich erlebe es ja immer mehr, dass wir in den Schulen da sind und ich sage, alles Negative versuchen zu vermeiden.
Ja.
Zum Beispiel, es gibt keine Urkunden mehr bei den Bundesjugendspielen. Wir möchten, dass die Niederlage nicht mehr stattfindet oder dass ein Kind schlecht benotet oder bewertet wird. Das soll alles nicht mehr stattfinden. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist, dass die Kinder das noch lernen, weil es auch ihre Resilienzfähigkeit trainiert, schult und dass wir da auch in eine gewisse Richtung kommen, weil ich sage, nur Sonne macht die Wüste.
Ja.
Und dann stehen wir immer in den gleichen
Punkten. Ich glaube, es geht schlicht und einfach darum, wie man die Kinder auch mitnimmt, auch bei Momenten der Enttäuschung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die Enttäuschung nicht versucht zu eliminieren, sondern dass man klar macht, wie man damit auch umgehen kann oder muss. Aber ich wollte überleiten zu einem Punkt. Du hast dir für heute auch einen Song gewünscht, weil der auch, glaube ich, ein Stück weit zu unserem Gespräch passt. Du kannst gleich auch was dazu sagen, was dich dazu geführt hat. Aber spielen wir mal ein paar Takte an. Und zwar von den Jackson 5 ABC. Ton ab. Ja, ABC von den Jackson 5 und die Stimme von Michael Jackson haben wahrscheinlich viele wiedererkannt. Brian, was war der Grund, warum du gesagt hast, das Lied passt zu unserem Gespräch heute ganz gut?
Ich bin der Typ Back to Basics und ich glaube, wenn wir das Alphabet wieder lernen, einfach die einfachen Sachen, den Grundstein, dann können wir alles weiter auch drauf aufbauen. Und ich glaube, davon haben wir uns einfach zu weit entfernt, deswegen habe ich es erstmal genommen. Auch weil Jackson 5, Michael war noch recht jung. Und ich finde immer, man sollte sich an das Kindliche wieder erinnern, diese kindliche Neugierde. Und das finde ich, das fehlt in unserem System, in unserem Bildungssystem.
Ja.
Das ist alles sehr theoretisch und oft sehr trocken.
Ja.
Aber wenn wir praktische Beispiele mitbringen aus dem eigenen Leben, wie wir damit umgehen und dann auch dazu die Fähigkeiten, ich sage jetzt mal, erklären können oder erleben können, das ist für mich immer das Spannende, weil als Trainer werde ich oft gefragt, Brian, wie kann ich meinem Kind Selbstvertrauen beibringen?
Ja.
Und dann sage ich, das kannst du gar nicht. Da gucken mich immer alle mit ganz großen Augen an, aber sagen, deine Teams haben doch Selbstvertrauen, wie machst du das?
Ja.
Dann habe ich gefragt, was ist denn die Voraussetzung von Selbstvertrauen? Kennst du sie?
Ja.
Was würdest du sagen? Was ist die Grundvoraussetzung?
Also ich selber habe ja 4 Kinder und ich habe mir das mit meiner Frau so, ich sage es mal, zurechtgelegt, dass wir gesagt haben, wenn unsere Kinder eine gewisse Sicherheit haben, also wenn sie sich sicher fühlen, wenn sie einen stabilen Grund unter sich spüren, dann fällt es denen auch leichter, neue Dinge anzunehmen und offen auf Dinge zuzugehen. Also ich habe so das Gefühl, wenn eine gewisse Sicherheit als Gefühl da ist in den Kindern und nicht diese Zerrissenheit oder dieses Angst haben vor Veränderung oder vor anderem, dann sind die offener und können auch selbstbewusster ins Leben gehen. Das war so meine Erfahrung, die ich halt als Vater gemacht habe. Ja, die ist sehr subjektiv natürlich.
Total spannend, weil für mich ist Selbstvertrauen erstmal die Grundvoraussetzung Selbstverantwortung.
Mhm.
Das Self, also zum Beispiel im Englischen Self-Responsible, das Self, das Ich, Respond, das Antworten und Able, die Fähigkeit für sich selbst antworten zu können, ist für mich eine der Grundvoraussetzungen zum Thema Selbstvertrauen. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo die Eltern, wie schon gesagt, alle Probleme wegnehmen wollen von den Kindern, alles Negative. Und wir ihnen die Selbstverantwortung im Endeffekt auch wegnehmen. Wir fühlen uns als Eltern wertvoller, weil wir natürlich alles machen. Aber der Selbstwert geht weg von den Kindern. Wir sollten ihnen beibringen, wie geht man durch taffe Zeiten durch und ihnen die Fähigkeiten dazu zeigen. Deswegen sage ich, sowas immer auch mal mit Wörtern auch erklären zu können, finde ich sehr wichtig.
Ja.
Und ich habe aus meiner eigenen Lebenserfahrung miterleben dürfen, Rückschläge und Niederlagen haben dazu gesorgt, dass ich wieder Selbstvertrauen hatte.
Ja.
Weil ich habe auch den Gedanken gehabt, oh, ich muss ja meinen Kindern Sicherheit geben.
Ja.
Aber Sicherheit bedeutet immer Wiederholung. Ich brauche jemanden Zweites, dementsprechend Routinen.
Ja.
Aber was
Sicherheit, glaube ich, darf nicht so verstanden werden, dass man sie sozusagen festhält oder überbehütet, sondern dass man ihnen, sage ich jetzt einfach mal, die Sicherheit gibt, dass da was ist, was sie auffängt, wenn auch mal was schief geht. Das heißt nicht, das Risiko wegzunehmen. Also da gehört natürlich das Entdecken können. Also ich glaube, die größte Kunst von Eltern ist es, ein Stück weit loszulassen.
Total.
Ohne das funktioniert es ja nicht. Und ich glaube, damit haben ganz viele ein ganz großes Problem.
Total, das musste ich als Papa dann auch lernen. Lass los.
Ja.
Und ich musste meine Rolle als Papa verstehen. Ich bin nicht ein Vorbild unbedingt, sondern ich bin jemand, der begleitet.
Ja.
Und ich muss verstehen, Kinder, natürlich zum Anfang laufe ich vor. Sie werden erstmal alles nachmachen, was wir machen, weil es ist ein reiner Überlebensinstinkt von uns Menschen. Wir machen es nach. Warum?
Übrigens auch von den Tieren.
Auch von den Tieren. Warum? Weil wir als Eltern haben die Berechtigung, wir leben doch noch.
Ja.
Und bis zum 7. Lebensjahr ist es die Prägephase. Ja. Und das übernehmen sie alles. Ja. Und danach muss man aber schauen, dass die Kinder wieder auf ihre eigenen Wege kommen und natürlich auch ihren eigenen Weg gehen. Dementsprechend nicht mehr voranzugehen, sondern nebenher zu laufen. Ja. Und da einfach mal nur zu begleiten und zu schauen. Und wenn sie größer werden, einfach hinten ran zu.
Und wie machst du, wir haben jetzt ja über Kinder, sogar über die eigenen Kinder gesprochen, aber jetzt bist du ja auch an der Schnittstelle. Du hast auf der einen Seite mit Kindern und Jugendlichen zu tun, auch durch deine Jobs, die du neben dem Sport machst. Aber du hast natürlich auch eine Rolle bei euch, bei den Kirchheim Knights oder bei den anderen Vereinen, mit denen du warst. Was heißt das, was du jetzt gerade sagst, auch für deine Arbeit mit Sportlern, mit teilweise erwachsenen Männern, mit Profisportlern? Was heißt das für dich? Mit welcher Attitude gehst du dann an die Leute ran?
Eigentlich genauso wie mit den Kindern, selbstverantwortlich zu sein. Und das ist total spannend. Ich war mal Interimstrainer bei den Knights. Das erste Training geleitet und nach ungefähr einer Stunde habe ich gesagt, okay, ich stelle jetzt verschiedenste Szenarien nach. Es sind noch 2 Minuten zu spielen. Das eine Team liegt mit 3 Punkten hinten, 4 Teamfouls dort, 5 da.
Ja.
Ihr habt noch eine Auszeit, ein Wurf dort.
Ja.
Hier habt ihr mein Taktikboard, viel Spaß. Und dann gucken die mich so an, so, was willst du jetzt von mir? Und ich so, hier ist das Board, malt ein Play auf. Nee, können wir nicht. Sage ich, Leute, vielleicht habe ich ja keine Auszeit mehr für das nächste Spiel. Ihr seid die schnellste Antwort auf dem Spielfeld.
Richtig?
Keiner kommt in die Halle, um mich zu sehen, sondern um euch zu sehen. Also ihr müsst für euch gemeinsam auf einem Nenner sein. Und diese, eigentlich hat er gar nicht so Unrecht, aber es hat noch nie jemand mit denen gemacht.
Okay.
Und dementsprechend haben sie dann gelernt, die Selbstverantwortung, okay, hey, wir machen das so, wen wollen wir frei bekommen, wie wollen wir den frei bekommen, weil wie erkennen wir vielleicht eine Lösung für uns in dem Moment? Und dann haben sie gemerkt, oh, das macht eigentlich richtig Spaß, weil sie selbst, ich sage mal, selbstbewusst dort reingehen und die Antwort einfach kennen. Ja. Und so mache ich das immer mal wieder, dass ich ihnen natürlich die Verantwortung gebe und natürlich auch immer ihnen mitgebe, hey, ich vertraue euch.
Aha.
Und ich werde euch vertrauen können, weil ich habe die Fähigkeiten, egal was passiert, doch noch irgendwie eingreifen zu können.
Gut. Das heißt, du appellierst auch an die Leute dann, ihre Freiheit, die sie ja dann haben in diesem System zu nutzen und damit mit dem, was sie auch brauchen, nämlich sich selbst in der Rolle zu sehen, auch Verantwortung zu übernehmen, dass sie dann den Weg selber gehen und nicht immer nach draußen ängstlich schielen, was sagt mein Trainer zu mir.
Ja. Richtig, ja, weil wenn sie nach außen schauen, ist der Fokus nicht mehr auf dem Spielfeld.
Ja.
Und die müssen ja untereinander den Kontakt haben, sie müssen untereinander sich verstehen und deswegen ist mir auch sehr wichtig, wenn wir als Team spielen, dass natürlich jeder weiß, in welcher Rolle er ist und das muss man auch klar definieren. Und ich sage, die meisten Teams machen es selbst schon.
Gut.
Klar, man muss dann immer wieder managen, mal schauen, okay, der eine oder andere ist unzufrieden, da muss man natürlich mal ein bisschen mit denen sprechen und dementsprechend kommunizieren, aber das funktioniert dann ganz gut.
Kurzer Break und zwar zum Thema Musik. Du hast ja, wie gesagt, die Jackson 5 dir heute gewünscht, aber was sind so die Jackson 5 sind ja jetzt schon ein bisschen älter, ja, muss ich mal sagen. Und du bist ja deutlich jünger, kann man auch hier verraten. Was sind denn so die Sachen, die dich jetzt gerade aktuell musikalisch besonders reizen, triggern? Was sind so die Sachen, die du gerne hörst, wenn es mal auch laut werden darf, sei es im Auto oder unter der Dusche oder egal wo oder beim Joggen? Was sind so die Sachen, die du gerne hörst?
Oh, das ist schwierig. Ich sag jetzt nicht unbedingt was Aktuelles. Ich sag viel Hip-Hop von damals. Aber es gibt auch manchmal Phasen.
Von damals klingt echt krass.
Von damals, ja, sagen wir so Tupac, Notorious B.I.G., 50 Cent, so die Zeit, da höre ich das doch ganz gern rein, Ludacris, Ja Rule. Aber ich bin wirklich musikalisch querbeet. Also da gibt's nicht wirklich nur ein Lied.
Ja.
Ich feiere Crow total, seine alten Lieder. Den einen oder anderen Song von Herbert Grönemeyer, was man vielleicht gar nicht denkt, als so ein halbschwarzer Basketballer vor dir sitzt. Den Apache, den höre ich jetzt mittlerweile auch.
Okay.
Immer mal wieder, klar, die Frau hört ihn gern, die Kinder dann, dann kommt man da automatisch mit rein. Zum Beispiel Bon Jovi, Frank Sinatra, da gibt's immer wieder so Phasen, Teile, die ich dann toll finde, wie zum Beispiel I traveled each and every highway, but most of them I did it my way. Das ist dann wieder für mich persönlich dann, was ich in mein eigenes Leben dann übernehmen möchte und übernehmen.
Gut. Und jetzt haben wir ja bei Sport, es gibt ja auch die legendären DJs, die dann in Fußballkabinen oder so für die Musik zuständig sind. Wie ist denn da der musikalische Diskurs, wenn ich das mal so hochgestochen nennen darf, wenn ihr in der Kabine mal abfeiert? Gibt's da Leading Guys, die dann sagen, hey, jetzt hauen wir mal das uns um die Ohren? Oder gibt's da auch fette Diskussionen und unterschiedliche Meinungen? Oder mein Basketball hat ja ein Image, in eine bestimmte Richtung, sei es Hip-Hop oder Rhythm and Blues oder ähnliches geht. Wie sieht's da aus in der Basketballkabine der Kirchheim Knights, wenn wir über diese Interna sprechen dürfen?
Ja, wir hatten letzte Saison immer den einen oder anderen Spieler, der dann seine Musikbox dabei hatte. Und da wurde eigentlich prima Hip-Hop gehört.
Okay.
Also ich sag jetzt mehr Ami-lastig schwarze Musik. Und das ist
also den Klischees entsprechend.
Die Klischees entsprechend. Auch unsere schwarzen Spieler waren das dann, die dann natürlich der DJ waren in der Halle.
Ja, klar.
Auch Semmer bei Wurfeinheiten waren auch oder dementsprechend in der Kabine.
Also ich finde ja schon, auch wenn gerade jetzt in so einer Aufwärmphase, wenn Musik läuft in der Halle und du bewegst dich auch, wenn Musik läuft, das fühlt sich ja schon auch nicht schlecht an, muss ich sagen. Ja, das
auf jeden Fall.
Ja, und dann sind wir schon beim Break und ihr wisst es, in der Mitte unseres Podcasts kommt immer der sogenannte Soundwechsel. Und deswegen wollen wir heute einen Gast begrüßen und um ehrlich zu sein, darf ich es gar nicht wissen, wer jetzt kommt. Deswegen, hallo, wer ist denn da?
Der Soundwechsel.
Andreas Antoniuk, von dem ich tatsächlich in diesem Podcast schon sprach, denn ich habe hier Brian Wenzel sitzen, den Co-Trainer der Kirchheim Knights. Und mit Brian habe ich vor ein paar Wochen zusammen trainiert. Ich durfte bei den Kirchheim Knights mitmachen und habe heute im Podcast erzählt, dass irgendwann in meiner Schulzeit ein Lehrer an meine Schule gewechselt ist und eine Basketball-AG aufgemacht hat. Und der heißt Andreas Antoniuk und ist jetzt am Telefon. Hi Assi, wie geht's?
Hallo lieber Andi, mir geht's hervorragend. Danke, wie geht's dir?
So, sehr gut, vielen Dank. Es ist viel zu tun, Politik ist auch kein Zuckerschlecken, aber das brauche ich dir nicht sagen, du bist kommunalpolitisch unterwegs. Du darfst jetzt, das ist die Idee des Soundwechsels, mal kurz, so in einer Minute oder anderthalb was sagen. Einmal natürlich zu unserer gemeinsamen Liebe zum Basketball, aber natürlich, du bist Lehrer, auch zur Frage, was bedeutet eigentlich für Menschen Sport, gerade auch im Kontext der Bildung, wenn es um nämlich Persönlichkeitsentwicklung und Ähnliches geht. Was fällt dir da spontan ein?
Wo mein Schüler Andreas Stoch sich ausgezeichnet hat durch eine durchaus breite Kenntnis in Sportarten wie Fußball, Handball und Tennis. Und es war dann immer wirklich schnell so, dass wir über die Schul-AGs ins Basketball reingerutscht sind, wo er auch eher relativ schnell mit der Schulmannschaft relativ große Erfolge gefeiert hat. Wir waren ja immerhin als reine Schulmannschaft immer Oberschulamtsfinale. Und daraufhin haben wir gemeinsam den Verein gegründet, hatten da große Erfolge mit einem Andreas Stoch als sozusagen das Teamleader, der nicht nur als Spieler gut war, sondern auch als Coach. Unter anderem von der Damenmannschaft hat er Konsequenzen für sein weiteres Leben. Und der Spieler an Stoch war ein sehr, sehr gutes Vorbild für die anderen, sehr zielstrebig, sehr geradeaus und technisch eigentlich in ziemlich kurzer Zeit relativ schnell auf einem ziemlich guten Niveau. Wir endeten dann damals in der Landesliga, das war natürlich richtig gut. Sport an und für sich ist natürlich eine Sache, die Jugendliche prägt und bildet und auch Einstellungen zum Leben eigentlich mitprägt. Es heißt Fairness, es heißt den Gegner respektieren, Entscheidungen zu respektieren. Das ist im Basketball extrem wichtig. Wir wissen alle, dass ein unsportliches Verhalten im Basketball sehr schnell geahndet wird. Und die Spieler wissen das ganz genau. Es gibt auch keine unbegrenzte Foul-Höchstzahl. Mit 5 Fouls ist man draußen. Das heißt, man muss sich mit seinen Aggressionen einigermaßen zurückhalten und technisch sauber spielen. Das hat schon Basketball natürlich ganz große Auswirkungen auf die Persönlichkeitsbildung von jungen Leuten. Ja, und wir hatten natürlich dann in gemeinsame Zeiten, die dann auch dauerten, gipfelten, dass man sich auch später wieder getroffen hat. Und wenn ich dann sehe, dass ein Andreas Stoch, unter anderem in Kirchheim, locker mal kurz einen Dreier zockt, dann sage ich eben, wer hat bei mir gelernt. Das war natürlich ganz witzig.
Assi, das ist fast zu viel der Ehre. Du weißt, wir sind alle schwäbisch aufgewachsen. Nicht geschimpft, ist genug gelobt. Aber herzlichen Dank, es tut nach wie vor gut. Ich hoffe, dass wir uns in Kürze wieder sehen. Du bist ja auch regelmäßiger Gast beim Baseball, wo deine Söhne ja aktiv sind. Und wir spielen ja in Heidenheim auch Baseball-Bundesliga, waren in der Vergangenheit mehrfach deutscher Meister. Das wissen viele nicht, weil Baseball halt in Deutschland nicht die Hauptsportart ist. Aber ich freue mich total, Assi, wenn wir uns in Kürze wieder sehen. Und dir herzlichen Dank, dass du dich heute eingeschaltet hast. Und Brian und ich werden noch eine Weile über Basketball hier fachsimpeln. Und der Podcast kommt ja zeitnah raus. Und ich hoffe, wir haben einen treuen Hörer mit dir. Lieber Assi, mach's gut. Bye. Ja, das ist eben die Konfrontation mit ehemaligen Lehrern. Ja. Das klang doch jetzt nicht so, als ob der Lehrer die Straßenseite wechselt, wenn man sich mal begegnet, sondern ganz im Gegenteil. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch ganz wichtig sehen müssen. Wie schaffen wir es, nicht nur im Sport, sondern auch in der Bildung, ich sage es mal, den Menschen Stärke in den Mittelpunkt zu stellen und vor allem auch die emotionale Ebene. Ich glaube, gerade für Kinder und Jugendliche ist es wichtig, du hast vorhin, Brian, über das Thema Vorbild gesprochen. Mhm. Auch Leute, die vielleicht ein bisschen anders sind als die, die man sonst als Eltern um sich rum hat, die vielleicht einem Dinge auch anders erklären können. Und ich glaube tatsächlich, und da würde mich deine Meinung interessieren, und ich rede auch von vielen Lehrkräften, die das erfüllen, weil sie ja gerade auch als prägende Persönlichkeiten für Kinder und Jugendliche wirken. Was würdest du dir von unserem Bildungssystem insgesamt mehr wünschen? Wie gesagt, du hast ja auch eigene Kinder, du siehst ja auch deren Entwicklung. Was würdest du dir wünschen, dass das Bildungssystem vielleicht noch ein Stück weit mehr berücksichtigt, was deinen Blick auf Kinder und Jugendliche angeht?
Ich würde definitiv sagen, die Entwicklung des Menschen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass das, was zum Beispiel das Lernen mit Rückenwind geschaffen hat, auch mit mir oder auch mit anderen Personen, mehr in die Schulen einzubringen, weil wir hören jeden Tag die gleiche Stimme der Lehrer. Mhm. Und einfach mal eine andere Stimme zu hören, die es vielleicht anders erklärt, aus einem ganz anderen Kontext mal bringt, kann natürlich dementsprechend auch inspirieren. Ich bin ja öfters in Schulen und die Lehrer sagen genau das. Du bist ehemaliger Profisportler, ja. Man kennt dich bei uns in Kirchheim oder bei uns in der Region. Und das ist total spannend für die Kinder, dann auch mal herauszufinden, wie wird man Profi, was muss man dafür tun, welche Fähigkeiten braucht man. Ja. Und dann das natürlich mit ihnen im Unterricht zu besprechen, vom eigenen Leben zu erzählen, wo die natürlich ganz aufmerksam zuhören und dann auch mit ihnen zum Beispiel in die Halle zu gehen. Ja. Mit denen dort was zu machen, ist natürlich unfassbar spannend. Ich glaube, was für Lehrer sehr wichtig ist, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, weiter Fortbildungen zu geben. Mhm. Was ich in den letzten Wochen immer wieder mehr mitbekommen habe, also zum Beispiel pädagogische Tage, ist für viele Lehrer nicht oder für viele Schulen nicht machbar. Aha. Was ich total erschreckend finde, weil sie sagen, wir haben die finanziellen Möglichkeiten nicht.
Okay.
Und wir wollen, dass unsere Lehrer, unsere Schüler weiterbilden und dementsprechend etwas aufbauen. Aber wir nehmen ihnen die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Und ich glaube, da müssen wir einfach anfangen, dran zu arbeiten, dass wir gemeinsam den Weg gehen, dass man nicht nur sagt zum Beispiel, wie kann ein Unternehmen vom Profisport lernen, sondern wie kann zum Beispiel eine Schule was vom Profisport lernen, wie kann man vom Leistungssport lernen, wie können wir gemeinsam entwickeln. Ich glaube, das sind Prozesse, die einfach zu kurz kommen. Wir versuchen vieles zu verändern, aber für mich ist Veränderung nicht das gleiche wie Entwicklung.
Ja. Und du hast vorhin ja auch in deinem Blick auf deine eigene Biografie gesagt, dass dir das manchmal auch so vorkommt, dass das vieles auch ein Stück weit zu verkopft ist. Ja? Und ich glaube, wenn wir über die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen reden, dann müssen wir die Emotionen, glaube ich, stärker in den Blick nehmen. Das wird es nicht funktionieren. Das hat was mit Vorbildern zu tun. Das hat was auch vielleicht mit einer anderen Herangehensweise zu tun. Du hast selbst ja auch aus deiner eigenen Biografie angedeutet, dass es natürlich auch die Kinder ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Ja? Papa und Mama bringen dich jeden Morgen in die Schule. Das ist dann die Gefahr des Überbehütet oder man sagt der Helikoptereltern. Mhm. Andere Kinder werden viel zu wenig, ich sage jetzt mal, mit Fürsorge bedacht. Mhm. Und trotzdem haben wir ja, ich sage jetzt mal, den Wunsch, jetzt rede ich mal aus Sicht der Politik, aber ich glaube, das betrifft die ganze Gesellschaft, dass jedes Kind seinen Weg findet. Und da ist für mich schon die Frage, wie schaffen wir es auch, Kinder in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit aufzufangen? Und wir haben ja auch Schulen, an denen, du hast vorhin von deiner ehemaligen Schule gesprochen, wo 80% der Kinder wahrscheinlich Migrationshintergrund hatten. Ja. Wie schaffen wir es, die Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit aufzufangen? Und ich glaube, gerade so Dinge wie Sport, die natürlich den Kindern auch ein Stück weit Wahrnehmung geben, Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit, sagt man ja, könnte da eine ganz wichtige Rolle spielen. Wie siehst du es, wenn du jetzt mal in Kirchheim dich umguckst? Das ist ja jetzt keine Großstadt, aber es ist auch kein kleines Dorf. Wie siehst du da so eine Stadt wie Kirchheim? Würdest du sagen, du hättest Ideen und man bräuchte nur jetzt nur die Rahmenbedingungen, dann könnte man da loslegen, gerade in Kirchheim. Und es muss ja nicht immer nur das Gymnasium sein, auf das man blickt, sondern eben auch die Schulen, die da als Realschule, als Gemeinschaftsschule, als Hauptschule unterwegs sind. Was sind so deine Ideen, wenn du das Bildungssystem anguckst, wo du sagst, da würde ich gern rangehen?
Wie schon gesagt, Thema Bewusstsein. Und ich habe mal dieses BW-Sein im Endeffekt gegründet, weil es heißt ja Brian Wenzel, aber auch Bewusstsein und dann Brian Wenzel seine Geschichte, so hat sich das Ganze zusammengestellt. Und ich erzähle viele Geschichten, kombiniere sie mit Psychologie, Philosophie und dementsprechend auch mit Etymologie, wo die Wörter herkommen, was sie bedeuten. Ja. Und diese Kombination sorgt dafür, dass die Kinder und Schüler, aber auch die Lehrer ein ganzheitliches Bild auf etwas bekommen. Mhm. Weil wir lernen sehr vieles rudimentär, aber wir schauen nicht wirklich hin. Wenn ich Menschen frage, ja, was ist denn Motivation?
Ja.
Und ich glaube, das ist die Hauptquelle überhaupt, dass wir uns bewegen. Die meisten sind nicht mehr motiviert.
Ja.
Und Motivation ist für mich ein Bewegbild, das ich selbst kreiere und weiter kontinuierlich zeichne. Und wir haben immer diese Vorstellung, wenn ich mir ein Ziel setze und dieses eine Ziel ist da, das ist eine Motivation. Aber genau das ist es nicht, weil Motivation ist offen. Das ist der Weg, die Freude, wofür ich brenne.
Ja.
Diese Inspiration, die ich in mir habe, die muss ich nach außen tragen. Ja. Aber wenn ich sie nicht in mir habe, bin ich natürlich auch nicht motiviert.
Ja.
Es gibt zwei Motivationsgründe. Man spricht da von der Liebe und von der Angst. Beide sind eigentlich gleichzeitig immer da. Ich sage, die angstbasierte Motivation ist die, die wir gelernt haben, die vom Kopf kommt. Die sagt mir, das will ich nicht mehr, dies will ich nicht mehr, jenes will ich nicht mehr. Also immer mit dem Endeffekt den Blick nach hinten. Mhm. So wie unser Bildungssystem eigentlich auch aufgebaut ist oder auch viel auch in der Politik, was ich mitbekomme oder egal wo.
Ja.
Vorsicht, da bloß nicht hin.
Ja.
Aber dann haben wir die liebesbasierte Motivation, die eher unvernünftig ist und die etwas riskiert. Und ich finde, da sollten wir wieder hin, weil das ist ja der Weg hinzu, wo ich auch wirklich hin möchte. Und recht früh sorgen wir dafür, dass Kinder in gewisse Schubladen reinkommen. Und dann nehmen wir ihnen die Motivation weg.
Ja.
Und dann erdrücken wir sie damit. Und dann vielleicht da ein bisschen mehr Freiheit vielleicht kreieren zu können für die Schulen, ob es jetzt im Sport ist, ob es jetzt im Bereich Bewusstseinsentwicklung ist. Wenn man dort mal tiefer eingeht.
Freiräume schaffen ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Aber jetzt gehen wir nochmal auf die Wahrnehmungsebene von Kindern und Jugendlichen. Weil ein Befund, den wir ja feststellen, ist, dass immer mehr Kinder immer mehr Zeit auch mit ihren digitalen Endgeräten, wie das so schön heißt oder so schlimm heißt, und vor allem in den sozialen Medien verbringen. Und wir haben ja alle vor ein paar Jahren schon den Karlauer gemacht. Bei Facebook hast du unzählig viele Freunde, aber im wirklichen Leben hast du keine. So, also was heißt eigentlich emotionale Bindung? Was heißt eigentlich so? Und wie schaffen wir es, Kinder, die das ja vielleicht sich auch von diesem Sog der sozialen Medien ein Stück weit, sei es TikTok, sei es Instagram oder so, unglaublich viel Zeit da drin verbringen. Und man soll es ja auch nicht verteufeln. Aber die Zeit fehlt ja dann für anderes, für eigenes soziales Erleben, für Begegnung mit Menschen, für Sport.
Mhm.
Wie packst du junge Menschen, du hast gerade von Motivation gesprochen, wie motivierst du junge Menschen, das Ding einfach mal wegzulegen und zu sagen, hey, lass dich mal auf mich als Mensch ein, lass uns mal gemeinsam was unternehmen, was eben nichts mit diesem Kästchen zu tun hat. Also nimmst du das auch wahr bei dir, dass du die Leute ja erstmal knacken musst, damit sie bereit sind, ich sage jetzt mal, diese Wahrnehmungswelt, Social Media wegzulegen und mit dir loszuziehen?
Ich muss sagen, ich erlebe es immer wieder, aber persönlich, wenn ich in einen Raum komme, ich weiß nicht warum, habe ich doch gleich den Blick auf mich, vielleicht weil ich eine große Persönlichkeit bin. Und die Leute folgen mir automatisch irgendwie. Ich kann es gar nicht erklären, das ist etwas Intuitives. Ich bin ein sehr offener Mensch, ich verurteile nicht und nehme die Menschen einfach mit und lebe sehr vieles vor. Zum Beispiel als Trainer mache ich sehr vieles vor, klar, ich kann's. Es können vielleicht viele Trainer nicht, die es dann einfach, ich sage jetzt mal, in der Theorie gelernt haben und müssen es erklären, aber Kinder lernen durchs Nachmachen. Und dementsprechend einfach erstmal überhaupt was vormachen zu können und dann natürlich auch im kleinsten Detail erklären zu können, was musst du da machen, wie musst du dich bewegen, musst du da auf den Zehenspitzen stehen.
Ja.
Und dann kann man auch für schnelle Erfolgserlebnisse sorgen. Ja. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich Individualtraining mache mit Kindern. Das ist unfassbar gefragt, weil ich tief ins Detail gehen kann, in die Grundlagen.
Ja.
Und dann lernen sie das alles viel schneller.
Okay.
Und ich kann es immer wieder zeigen und ich habe nicht nur eine Art und Weise des Erklärens, sondern 5, 6 verschiedene Varianten. Weil ich immer schaue, wer kann es wie irgendwo erklären. Das ist etwas, was ich als Trainer gelernt habe. In meiner Jugendmannschaft, ich habe mal eine Zeit lang versucht, etwas zu erklären und habe es niemandem wirklich erklären können, außer 1, 2 Spielern. Mhm. Und die haben es dann verstanden. Irgendwann habe ich gesagt, nach dem 5., 6. Versuch, ich gesagt, Leute, erklärt ihr einfach mal. Und dann haben sie angefangen zu erklären. Und ich stand da, statt als Lehrer, im Endeffekt wurde ich der Schüler und habe beobachtet. Und dann haben die sich untereinander das erklärt und habe wieder gelernt, oh, Das ist ja nochmal eine neue Variante, die ich davor noch gar nicht kannte.
Dann brauchst du aber eine gewisse Souveränität natürlich. Ja, also ja, ist ja auch die Person des Lehrers. Wenn ich damals in meiner Rolle als Kultusminister bin ich teilweise in Schulen gekommen. Und dann hat der Rektor, also es war immer das Schlimmste, wenn nur der Rektor gesprochen hat, weil dann hast du gewusst, komische Führungskultur hier. Mhm. Aber es gab eben Fälle, in denen zum Beispiel dann der Schulleiter oder die Schulleiterin ganz schnell gesagt hat, ich habe Ihnen hier zwei Schüler, die erklären Ihnen jetzt mal unsere Schule. Mhm. Und das fand ich dann sehr stark, weil ich habe dann gemerkt, dass die Kinder natürlich eine ganz andere Reflexionsebene hatten. Die waren nicht nur Objekt, sondern die waren die, die jetzt auf einmal ihre Schule erklärt haben. Das haben die mit einem wahnsinnigen Stolz gemacht, aber natürlich auch mit einer wahnsinnigen Kompetenz und mit einem Wissen.
Ja,
und das machen ja dann, wenn die auch das Gefühl haben, hey, ich habe ja was zu sagen, ich habe ja was mitzuteilen, mir hört ja auch jemand zu. Also das gleiche Phänomen, das du gerade geschildert hast für eine Trainingshalle, das gibt's, glaube ich, in Bildungsprozessen insgesamt, dass Kinder, Jugendliche ja nicht nur passiv sein müssen, sondern eigentlich auch in eine aktive Rolle schlüpfen können.
Total. Und ich finde es dann auch spannend, wenn man Kinder oder Jugendliche in diese Position bringt, weil man lernt von ihnen und sie benutzen ja ganz andere Worte, Wörter, als wir sie benutzen. Ja. Wir haben eine Vorstellung, mit der gehen wir rein.
Richtig.
Aber was ist, wenn wir diese Vorstellung nicht bedienen können von den anderen?
Ja.
Und deswegen finde ich
Sender und spannend. Empfänger müssen halt irgendwie zueinander finden.
Total. Ich habe mal bei einer Trainerausbildung mal gelernt, als Trainer denken wir immer, wir sind das Allwissende und müssen das irgendwo in so ein trichterförmiges Ding reinpressen, aber genau das ist es nicht.
Ja.
Sondern manchmal heißt es einfach nur, stell dich mal an die Seite, schau, mach die Augen auf und guck, was passiert.
Das ist, gilt für alle Bereiche. Wenn du glaubst, du bist fertig und du bist nur noch der, der dem anderen was beibringen soll, du musst ja selber in jedem Schritt, den du machst, selber nur weiterlernen. Mhm. Wenn du das nicht mehr siehst, dann wird es, glaube ich, auch ganz schwierig.
Total, das habe ich bei Kindern gesehen, also bei kleinen Kindern. Wenn du mit denen über die Wiese läufst, jede Pusteblume ist interessant, jeder Schmetterling. Also du brauchst für 100 Meter gefühlt 20 Minuten.
Ja.
Aber sie sind total in dem Moment.
Genau.
Und das ist das, was ich für mich übernommen habe, auch im Training. Ich plane meine Trainings zum Beispiel gar nicht mehr, sondern ich schaue, was passiert, wie sind sie drauf und dementsprechend passe ich das Training an und merke, in diesem Moment bediene ich genau das, was sie benötigen. Ja. Ich weiß, es ist mit unserem Bildungssystem wahrscheinlich sehr schwierig umzusetzen, aber ich sehe es auch als eine Möglichkeit, eine Chance, wenn ich dort Lehrer habe, die ein gewisses Selbstvertrauen haben, diese Sicherheit auch haben und den Schülern die auch geben können, dann fängt man vielleicht nicht immer mit dem an, was letzte Woche war, sondern vielleicht auch mit was Neuem, was sie gerade interessiert.
Und, ich glaub,
und dann findet man noch den Turnaround dorthin und dann verlieren wir sie auch nicht.
Nein, ich glaube, da müssen wir auch hin, die Freiheit zu geben, aber dann auch die Motivation auch auf Seiten der Lehrkräfte zu haben, diese Rolle einnehmen zu können. Und es ist eben keine Rolle, die quasi oberlehrerhaft ist, sondern die eine ist, die den Schülerinnen und Schülern auch ein Gefühl des Werts, der Wertigkeit vermittelt. Brian, lass uns gegen Ende einfach mal nochmal kurz auf den Profisport zurückkommen, weil mich interessiert natürlich schon, was ihr euch als Kirchheim Knights vorgenommen habt. Dieses Jahr hat es durch ganz unglückliche Umstände leider nicht für die Playoffs gereicht. Ich war ja, wie gesagt, kurz vor Ende der Saison bei euch im Training, da hieß es noch, hey, wenn wir dreimal gewinnen, dann sind wir in den Playoffs, was ich natürlich gehofft hatte. Dann war so eine blöde Konstellation, dass ihr zwar gewonnen habt, aber die anderen Teams so unglücklich für euch gespielt haben, dass ihr aus den Playoffs rausgefallen seid. Motivation muss für die nächste Saison natürlich sein, den nächsten Schritt zu machen. Ich weiß, euer Kader hat natürlich auch eine gewisse Fluktuation, Spieler, die ihr abgeben musstet, weil sie einfach weiterziehen und weil ihr sie wahrscheinlich auch nicht halten könnt, weil die einfach jetzt inzwischen auch ihren Marktwert gesteigert haben. Aber wie sieht dein Blick auf die nächste Saison aus?
Oh, ich bin ehrlich total offen, weil wir haben noch nicht den Kader komplett fertig, dementsprechend können wir noch nicht wirklich planen. Wir wissen, wir sind im Endeffekt irgendwo eine Übergangsstelle, ein Ausbildungsverein, wo die Spieler in der Regel ein Jahr bleiben oder eine Saison und dann dementsprechend weiterziehen. Weil es gibt einfach größere Vereine mit mehr Geld, mehr Möglichkeiten, als wir sie haben. Und dementsprechend wissen wir einfach von unserer Rolle. Wir schauen jedes Jahr, dass wir irgendwie in die Playoffs kommen oder dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und dementsprechend bauen wir das Team dann auf. Also auch da müssen wir recht spontan arbeiten und gucken, mit wem haben wir es zu tun? Dementsprechend, der Kader kommt sehr spät zustande und dann heißt es im Endeffekt, in dem Moment arbeiten zu müssen.
Also ich drücke ganz, ganz fest die Daumen für die nächste Saison. Wir haben ja aktuell noch die laufende Bundesliga-Saison. Heidelberg und Ulm sind im Halbfinale der Basketball-Playoffs und haben beide bisher sehr gut agiert. Das wäre natürlich der Wahnsinn für Basketball Baden-Württemberg, wenn Ulm und Heidelberg das Finale schaffen würden. Wir werden sehen. Ich freue mich jedenfalls, lieber Brian, dass du heute bei mir im Podcast warst. Ich drück von Herzen die Daumen, nicht nur für die Kirchheim Knights, sondern vor allem auch für deinen weiteren Weg, dass du viele, viele Kinder und Jugendliche mit deiner Art, mit deiner positiven Art treffen kannst und auch entzünden kannst. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir junge Menschen motivieren. Und bei mir endet der Podcast immer mit dem berühmten Satz von AC/DC: It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Deswegen, wenn ihr mögt, folgt mir gerne auf Social Media. Ihr findet mich unter Andreas Stoch. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt mir an podcast@spd.landtag-bw.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Lieber Brian, dir von Herzen alles Gute.
Vielen Dank, dass ich da sein konnte.